Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Die Managerlöhne wachsen ungebremst weiter. Travail Suisse ist über die frechen Lohnhaie empört. Die Schweizer Wirtschaft kühlt sich ab. Darin sind sich die Konjunkturforscher von Seco und Koff einig. In Simbabwe wird die Demokratie mit Füßen getreten, ruft die internationale Gemeinschaft. Präsident Mugabe hört weg und will zur Stichwahl antreten, auch ohne Gegenkandidat. Elfmeterschießen ist halt schwer, verlieren auch und erst noch gegen die Spanier. Katerstimmung in Italien nach dem EM aus. Die Waffen schweigen, doch der Weg zum Frieden ist noch lange. Thema im Tagesgespräch ist das Nahostabkommen zwischen Israel und der Hamas. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Simon Loy.
Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz verlangsamt sich, dieses Jahr auf 1,9 und nächstes Jahr auf 1,3%. Dies sagt das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, in der neuesten Konjunkturprognose voraus. Gemäss SECO ist die Abschwächung nicht unerwünscht, denn sie verringere den Teuerungsdruck. Auch die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, KOF, sieht eine geringere Wirtschaftsentwicklung und korrigiert frühere Zahlen nach unten. Das kleinere Wachstum dürfte sich auch auf die Beschäftigung auswirken. Die Arbeitslosigkeit könnte laut KOF nicht noch weiter zurückgehen. Die Löhne von Managern und durchschnittlich Verdienenden in der Schweiz gehen immer mehr auseinander. Gemäss einer Untersuchung des Gewerkschaftsdachverbands Travail Suisse waren letztes Jahr Lohnerhöhungen von 10% bei Managern die Regel. Nicht selten gab es Erhöhungen von 20%. Anders sahen die Zahlen bei den durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmenden aus. Hier stiegen die Löhne letztes Jahr um 0,9%. Travail Suisse hat 2007 28 Schweizer Unternehmen genauer betrachtet. 24 börsenkotierte Unternehmen und die Grossverteiler Migros und Coop sowie die Post und Tirouac. In der kaufmännischen Branche in der Schweiz haben erfahrene Angestellte in den letzten 10 Jahren ihren Reallohn bestenfalls halten können. Dies zeigt eine Studie, die die Gewerkschaft KV Schweiz in Auftrag gegeben hat. Demnach wurden die geringeren jährlichen Lohnerhöhungen von der Teuerung komplett aufgefressen. KV Schweiz fordert daher für die Lohnrunde vom Herbst, vor allem für erfahrene Angestellte, eine deutliche Verbesserung. In Simbabwe bereitet sich Präsident Robert Mugabe weiter auf die Stichwahl für das Präsidentenamt vor, obwohl sein Herausforderer Morgan Tsvangirai angekündigt hat, die Wahl zu boykottieren. Mugabes Partei nehme die Drohung nicht ernst. Es sei das 11. Mal, dass Tsvangirai mit einem Rückzug drohe, hieß es. International hat die Ankündigung von Tsvangirai scharfe Reaktionen ausgelöst. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, die Regierung Mugabe habe es verpasst, Bedingungen für eine freie und faire Präsidentenwahl zu schaffen. Und die USA und Großbritannien wollen das Thema Simbabwe in den UNO-Sicherheitsrat bringen. Das israelische Militär hat weitere Warentransporte in den Gazastreifen zugelassen. Ein Armeesprecher teilte mit, durch die Transporte sollten die dringendsten humanitären Anliegen der dortigen Bevölkerung abgedeckt werden. Das oberste Gericht Israels hat die Ausweitung der Transporte vorerst untersagt, als Reaktion auf eine Klage der Familie eines entführten Soldaten. Die Eltern des Soldaten wollen mit der Klage verhindern, dass die Blockade des Gazastreifens aufgehoben wird, ohne dass ihr Sohn freikommt. Vor der philippinischen Küste bemühen sich Rettungskräfte, doch noch Überlebende des Fährunglücks zu finden. Aus dem Schiff seien aber keine Lebenszeichen mehr zu hören gewesen, teilten Marinetaucher mit. Nach bisherigen Erkenntnissen haben lediglich 32 Menschen das Unglück überlebt, mehr als 800 Menschen werden noch vermisst. Die Fähre war vor 2 Tagen während eines Taifuns gekentert. Die Europameisterschaft im Eiskunstlaufen wird 2011 in Bern stattfinden. Das haben die Stadtverwaltung und der Schweizerische Eislaufverband bekannt gegeben. Damit könnte sich die Stadt nach der Fußball-EM in diesem Jahr und der Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 erneut als Organisator eines sportlichen Grossanlasses präsentieren, schreibt die Berner Stadtverwaltung.
Soweit die Nachrichten mit Silvan Fischer. Und so geht's im Rendezvous weiter. Es wird immer besser. Nicht nur die obersten Firmenbosse zocken ab, jetzt holen sich auch Konzernleitungen die übertriebenen Boni ab. Es wird eher schlechter, das Wachstum verlangsamt sich. Darin sind sich die Konjunkturexperten einig, uneinig ist man sich nur über das Tempo. Dann der Besuch Sarkozys bei seinen neuen Freunden in Israel, die brutalen Mugabe-Schergen in Simbabwe, der neu gewählte SP-Nationalrat Eric Nussbaumer und seine Vorsätze als braver Parteisoldat, die zerstörte Illusion der Squadra Azzurra und die bange Frage, wie lange hält sie, die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Im Tagesgespräch dazu Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Die Manager verdienen immer mehr, die Angestellten im Vergleich dazu immer weniger. Die Gewerkschaft Travail Suisse hat die Löhne der Superverdiener und der Bürzer zum vierten Mal miteinander verglichen. Und die Gewerkschaft stellt enttäuscht fest, trotz aller Diskussionen um gerechte Löhne hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, die Lohnschere ist in der Schweiz im letzten Jahr weiter auseinandergegangen. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Eine Feststellung der Gewerkschaften ist positiv. Die Transparenz bei den Managerlöhnen ist im letzten Jahr etwas größer geworden. Das ist kein Effekt des politischen Drucks der Gewerkschaften, sondern das Aktienrecht wurde geändert. Die Löhne der Verwaltungsräte müssen neu einzeln ausgewiesen werden und auch der höchste Lohn in der Konzernleitung. Aus Sicht der Gewerkschaften hat das die Arbeit etwas erleichtert, aber zu keinem Umdenken geführt, bilanziert Martin Flügel, ab September Präsident von Travail Suisse.
Für uns ist klar jetzt nach Zahlen aus 6 Jahren, dass diese Manager in einer eigenen Welt leben, in der völlig andere Regeln gelten als für die normalen Arbeitnehmenden.
Die Regel im letzten Jahr lautete knapp 1% mehr Reallohn für die Angestellten, aber mindestens 10% mehr Lohn für die Geschäftsleitung. Zahlen aus 28 Schweizer Unternehmen wurden zusammengetragen. Es dominieren die Großen in dieser Liste, die Banken, die Pharmaindustrie, aber auch die Detailhändler Coop und Migros und Bundesbetriebe wie die Post, Swisscom oder der Rüstungskonzern RUAG. Susanne Blank, die Leiterin Wirtschaftspolitik bei Travail Suisse, stellt nun aber fest, dass nicht nur bei diesen großen, sondern auch in kleineren und mittleren Betrieben die Lohnschere weiter aufgeht.
Wir haben festgestellt, dass in unserem Sample jetzt die Aufholjagd begonnen hat. Also das heißt, dass bisher unverdächtige und unbescholtene Firmen, dass sich dort die Lohnschere auch geöffnet hat und dass vor allem auch ganze Geschäftsleitungen jetzt diese Aufholjagd begonnen haben.
Nehme die Differenz zwischen den Löhnen der Chefs und ihren Angestellten immer mehr zu, dann wirke sich das direkt auf das Arbeitsklima in einem Unternehmen aus, ist Susanne Blank überzeugt.
Wenn ich sehe, dass mein Chef 100-mal mehr verdient in einem Jahr als ich, dann muss man auch damit rechnen, dass die Loyalität und auch die Motivation zurückgeht.
Die Gewerkschaften hoffen nun, dass auf der politischen Bühne mehr Druck entsteht, eine Trendwende zu erreichen. Dabei setzen sie vor allem auf die angekündigte Abzockerinitiative, aber auch auf weitere Korrekturen im Aktienrecht. In der Zwischenzeit wollen sie die Erkenntnisse ihrer Untersuchung in die jährlichen Lohnverhandlungen einfließen lassen, erklärt Martin Flügel.
Wenn auf der Chefetage 10 oder 20% mehr Lohn möglich ist, dann müssen diese Chefs erklären, warum es nicht auch mehr Lohn geben kann für die gewöhnlichen Arbeitnehmenden.
Die Schweizer Wirtschaft wächst zwar immer noch, aber langsamer als die Prognostiker vorausgesagt haben. Das ist die Einschätzung sowohl vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO als auch von der Konjunkturforscher der KOF. Markus Mucklin, wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, mindestens für das laufende Jahr sieht es also nicht schlecht aus.
Ja, beide Prognosen sagen für 2008 noch ein beträchtliches Wachstum der Wirtschaft voraus, knapp oder dann ganz genau 2%. Unterschiedlich lauten die Voraussagen dann für das nächste Jahr, also für 2009. Da sagen die Konjunkturexperten der ETH eine langsame Verlangsamung nur voraus, also nur eine knappe Abschwächung des Wachstums. Das SECO hingegen spricht von einer deutlichen Abschwächung auf dann noch 1,3%.
Also das heißt, die Prognosen von SECO und KOF, die gehen auseinander. Weshalb denn diese unterschiedliche Einschätzung?
Die Hauptdifferenz liegt bei der Einschätzung der Exportaussichten. Da ist die KOF klar zuversichtlicher als das SECO. Die KOF glaubt, dass die Verkäufe ins Ausland auch im nächsten Jahr noch ziemlich deutlich zunehmen könnten. Sogar etwas stärker als in diesem Jahr.
Weniger Wachstum, was bedeutet das für die Beschäftigung? Was heißt das für die Arbeitslosigkeit? Steigt sie weiter?
In diesem Jahr ist die Beschäftigungsentwicklung noch positiv. Es kündigen sich aber doch schwierigere Zeiten an. Es liegt auf der Hand, dass der SECO ja mit der weniger zuversichtlichen Prognose eine Abschwächung, eine Erschwernis auf dem Arbeitsmarkt voraussehen. Also da wird die Arbeitslosigkeit laut dieser Prognose etwas zunehmen. Hingegen beim KOF, wo ja die Prognose auf ein doch beträchtliches Wachstum nach wie vor auch für das nächste Jahr gilt, da heißt es, dass die Arbeitslosigkeit selbst im nächsten Jahr noch leicht abnehmen dürfte.
Vielleicht noch einmal zu den Preisen. Der Anstieg der Preise ist ja teilweise schmerzhaft zu spüren. Wie sieht es in Zukunft aus? Steigen die Preise weiter so stark?
Nun, jedenfalls für dieses Jahr wird die Teuerung hoch bleiben. Nicht so hoch wie jetzt Ende Mai, aber immer noch bei 2,5%. Da sind sich die Prognostiker einig. Im nächsten Jahr sollte es aber bereits viel, viel besser wieder aussehen. Eine Halbierung der Teuerung auf dann noch etwa 1,5-1,4% wird vorausgesagt. Aber es gibt natürlich Unsicherheit. Man weiß es aus der jüngsten Vergangenheit. Diese Prognose, Inflationsprognose, hängt eben davon ab, wie es auf dem Erdölmarkt nicht zuletzt aussieht. Man geht davon aus, dass der hohe Stand des Preise beim Erdöl etwa stabil bleiben sollte. Und nur wenn das eintrifft, wird eben die Teuerung mittelfristig dann wieder zurückgehen.
Das waren Informationen von Markus Mucklin aus der DRS Wirtschaftsredaktion. Anfang Juli übernimmt Frankreich für ein halbes Jahr die Präsidentschaft über die Europäische Union. Die Woche zuvor nutzt Präsident Sarkozy für einen Staatsbesuch in Israel. Höhepunkt des dreitägigen Besuches war heute Vormittag eine Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Die Israel-Reise wird in Frankreich aufmerksam verfolgt und kommentiert, denn Sarkozy gibt sich als ausgesprochener Freund Israels und scheint so mit einer langjährigen diplomatischen Tradition Frankreichs zu brechen. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Der legendäre Wutausbruch von Jacques Chirac ist in Frankreich noch in Erinnerung, der auf einem Staatsbesuch in der Jerusalemer Altstadt von israelischen Sicherheitskräften behindert wurde und gleich mit einem diplomatischen Eklat und der Abreise drohte. Auch die Palästinenser hätten die Szene nicht vergessen, berichten heute die französischen Medien aus dem Nahen Osten und seien dem früheren Präsidenten bis heute dafür dankbar. Chirac galt ohne Zweifel als der israelkritischste und pro-arabischste unter den französischen Präsidenten, doch eigentlich ist Frankreich seit General de Gaulle auf Distanz zum Judenstaat. Seit François Mitterrand hat kein französischer Präsident mehr in der Knesset gesprochen. Mehr als 20 Jahre ist das her. Das illustriert den besonderen Rahmen für die Israel-Reise von Nicolas Sarkozy, der gestern von Staatspräsident Shimon Peres mit den herzlichsten Worten als inniger Freund des Landes empfangen wurde. Zu Hause in Frankreich wird die Akzentverschiebung unterschiedlich bewertet. Die jüdische Gemeinde Frankreichs ist naturgemäß des Lobes voll über die neue Linie und verspricht sich einen echten Neuanfang im bisher stets schwierigen gegenseitigen Verhältnis. Die französische Presse vermerkt derweil, wie bescheiden sich im Vergleich Sarkozys diplomatische Avancen gegenüber den Palästinensern ausnehmen. In den 3 Tagen im Nahen Osten verlässt der Präsident das israelische Territorium nur gerade für eine Stippvisite in die Palästinensergebiete und dies nicht nach Ramallah, sondern nach Bethlehem für ein kurzes Gespräch dort mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Kritik wird laut in der französischen Linken, aber auch bei einem Teil der traditionellen gaullistischen Rechten Frankreichs. Der Vorwurf lautet, Sarkozys Annäherung an Israel schreibe sich ein in eine größere Neuorientierung der französischen Außenpolitik, die der Präsident anstrebe und die ohne Not einige der bewährten Prinzipien der französischen Diplomatie in Frage stelle. Genannt werden in diesem Zusammenhang auch die demonstrativen Entspannungssignale der letzten Monate über den Atlantik nach Washington zu George Bush und die in einer Linie stünden mit Sarkozys neuer Freundschaft zu Israel. Andererseits, der bisherige Kurs hat Frankreich zwar hohes Ansehen bei vielen arabischen Bevölkerungen gebracht, doch erkennbaren Einfluss auf die Politik im Nahen Osten vermochte Frankreich deswegen nicht zu nehmen. Warum also nicht ein neuer Anlauf, lautet die Frage in einem anderen Teil der französischen Öffentlichkeit, der sich vorerst abwartend verhält. Vermerkt wird in diesem Lager positiv, dass Präsident Sarkozy seine Position des Freundes heute tatsächlich nutzte, um klar und deutlich die Schaffung eines Palästinenserstaats zu fordern. Außerdem kritisierte er die israelische Siedlungspolitik und sprach gegenüber einer palästinensischen Zeitung von Jerusalem als möglicher künftiger gemeinsamer Hauptstadt. Sicher ist, allzu einseitige Positionsbezüge kann sich Sarkozy im Moment schon deshalb nicht leisten, weil er eine eigene große Ambition verfolgt, die Schaffung einer sogenannten Mittelmeerunion, in der schon demnächst möglichst viele Anrainerstaaten des Mittelmeers an einem Tisch zusammenfinden sollen. Und darunter sind nun mal auch zahlreiche arabische.
Philipp Scholkmann aus Paris. Wie weiter in Simbabwe? Morgan Tsvangirai, der Herausforderer des amtierenden Präsidenten Mugabe, hat gestern seine Kandidatur für das Präsidentenamt zurückgezogen. Die Regierungspartei bereitet die Stichwahl weiterhin vor und Tsvangirai selbst setzt jetzt darauf, dass Afrika und weitere Staaten Druck ausüben auf Mugabe und sein gewalttätiges Regime. Viele Beobachter sehen Tsvangirais Rückzug als Kapitulation an. Unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng sieht das anders.
Gestern Sonntag wollte die Bewegung für demokratischen Wandel MDC in Harare, der Hauptstadt Zimbabwes, eine große Wahlkampfveranstaltung durchführen. Doch rund 1000 mit Stöcken und Metallstangen bewaffnete Jugendliche gingen auf die MDC-Aktivisten und Anhänger los und verprügelten und verjagten sie. Selbst die Wahlbeobachter der Staatengemeinschaft des südlichen Afrika verschonten sie nicht. Am Samstag waren MDC-Leute von einem bewaffneten Mob dazu gezwungen worden, an einer Veranstaltung der Regierungspartei teilzunehmen. Wer deren Parole nicht kannte, wurde von Mugabes Schlägertrupps zusammengeschlagen. Der neu gewählte Bürgermeister von Harare, der sein Amt der Stimmenmehrheit der MDC bei den Wahlen von Ende März verdankt, musste seinen Erfolg teuer bezahlen. Eine Bande entführte seine Frau und Tochter. Die Frau wurde in einem Leichenschauhaus gefunden, das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Die Tochter fand man in einer Polizeistation wieder. Die Gewalttätigkeiten, die kriminelle Banden im Auftrag von Mugabe gegen die Menschen Simbabwes verüben, die das Regime nicht unterstützen, scheinen keine Grenzen mehr zu kennen. Mindestens 80 MDC-Leute haben sie ermordet, Tausende verletzt und unzählige mundtot gemacht. Vor dem Hintergrund dieses Staatsterrors erscheint der MDC-Entscheid folgerichtig, an der Stichwahl vom Freitag nicht teilzunehmen. Der Entscheid, so heißt es, wird nicht allein von Tsvangirai getragen, sondern von der ganzen Bewegung für demokratischen Wandel. Er soll in erster Linie das Leben all derer schonen, die Mugabe loswerden möchten und gegen die der Gewaltherrscher einen brutalen Krieg führen lässt. Insbesondere auf dem Land. Dort ist es den MDC-Leuten praktisch nicht mehr möglich, die Wahllokale zu überwachen und das Wahlergebnis unabhängig vom Regime zu errechnen. Tsvangirais Rückzug kommt Mugabe sehr ungelegen, denn er verunmöglicht es ihm letztlich, seine Machtstellung zu legitimieren. Selbst sein bisher getreuster afrikanischer Amtskollege, Angolas Präsident Dos Santos, hat Mugabe dazu aufgerufen, die Gewalt gegen die Opposition zu stoppen. Mugabe, das ist anzunehmen, wird seinen Machtkurs dennoch beibehalten und das Leben der Menschen in seinem Land noch trostloser machen. Mehr noch aber zieht er seine Nachbarländer weiter in einen gefährlichen Strudel von Destabilisierung und Unruhe. Allen voran Südafrika, wohin bereits 3 Millionen Simbabwe geflüchtet sind. Südafrikas Präsident Mbeki hat den Auftrag, in Simbabwes Krise zu vermitteln. Es gebe keine Krise in Simbabwe, ist alles, was dieser bisher dazu zu sagen hatte.
Rendezvous ist 1:10. Das eidgenössische Parlament hat nach den Wahlen im letzten Herbst eine Blutauffrischung erlebt. Im Nationalrat politisieren seither 50 neue Köpfe. Sie alle haben inzwischen erste Erfahrungen gesammelt, haben gemerkt, wie es läuft oder auch wie und was nicht läuft in der nationalen Politik und auch in der eigenen Partei. 5 Neunationalräte begleiten wir durch ihr erstes Amtsjahr und lassen sie von Zeit zu Zeit auf das Erlebte zurückblicken. Einer von ihnen ist Erik Nussbaume. Beat Giger hat den Baselbieter Sozialdemokraten getroffen.
König Fußball herrscht in diesen Tagen ungebrochen. Auch Erik Nussbaum ist vom Fußballfieber angesteckt und nicht selten im Basler St. Jakob Park oder in einer der Fanzonen anzutreffen. Noch lieber als zuschauen, rennt der stämmige 47-Jährige jedoch selber dem runden Leder nach. Auch im FC-Nationalrat.
Ich bin ein typischer Außenverteidiger, versuche nach vorne Druck zu machen und hinten alles dicht zu halten.
Eine Position, die Erik Nussbaumer nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf der Politbühne einnimmt.
Eine gute Verteidigung ist immer eine gute Ausgangsposition, auch in der Politik.
Damit deckt sich der Neuling im Nationalrat mit der offiziellen Linie seiner Partei, der SP. Versteht sich diese doch vor allem als Hüterin des Sozialstaats. Diese defensive, wenig innovative Haltung hat der SP und ihrem neuen Präsidenten Kritik eingebracht, auch aus den eigenen Reihen. Ganz braver Parteisoldat stellt sich der sonst kantige Erik Nussbaumer mit wenigen Abstrichen, aber vor seinem Parteipräsidenten.
Ich glaube, es wurde nicht kritisiert, dass Christian Löwerer die soziale Frage betont hat. Ich denke, das ist der Kern der sozialdemokratischen Politik, dass wir uns nicht nur nach ökonomischen Grundsätzen und so weiter bestimmen lassen. Ich glaube, diese Botschaft war klar, und an welchem historischen Moment er sie festgemacht hat und an welcher historischen Begebenheit und so weiter, das kann man durchaus kritisieren.
Gemeint ist hier Löwras rhetorischer Ausflug in die Vergangenheit der Schweizer Arbeiterbewegung anlässlich seiner ersten Parteitagsrede. Immerhin, nach der Wahlschlappe im letzten Herbst sei die SP wieder auf Kurs. Bei den letzten Abstimmungen, zum Beispiel über die Einbürgerungsinitiative, zählte sie zu den Gewinnern. Das Problem sei vielmehr, kaum einer redet davon.
Unsere Herausforderung ist, dass wir mit der sachpolitischen Thematik nicht mehr in die Medien kommen, wenn man so sagen will. Es wird sehr um die Skandalisierung von Personen herumgesprochen. Und man müsste fast sagen, die SP sollte wieder ein bisschen mehr Knatsch haben, die SP sollte wieder eine mehr Auseinandersetzung haben.
So wie die Konkurrenz auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Der Zwist innerhalb der SVP löst bei Erik Nussbaumer keine Schadenfreude aus, aber...
Ich erkenne in den letzten Wochen und Monaten einen Aufbruch, wieder zurückzukommen auf elementare Werte, wie unser demokratisches System funktionieren kann, und darin erkenne ich eine Chance.
Die Chance auch, dass das SP-Team zusammen mit den Mannschaften der CVP, der FDP, aber auch dissidenten SVP-Vertretern neue Mitte-Links-Koalitionen bilden könne. Stellt sich die Frage, ob das nicht eher linke Wunschträume sind. Gerade die von der SP gewählte neue Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf politisiert schließlich in vielen Fragen auf einem ähnlich rechtsbürgerlichen Kurs wie ihr Vorgänger. Wurden die Genossen da nicht kalt überrascht?
Nein, da sind wir nicht kalt überrascht worden, und das schließt auch nicht aus, dass wir harte Auseinandersetzungen mit Frau Wittmer führen werden. Es schließt auch nicht aus, dass wir komplett andere Positionen haben politisch, aber es geht um die Frage des Respekts, des Anstandes, der argumentativen Auseinandersetzung und nicht um die Verhöhnung und das Hinuntermachen von politischen Gegenübern, und das haben wir korrigiert.
Die Bundesratswahlen sind dann wohl auch der größte Erfolg, den die Sozialdemokraten in den letzten Monaten für sich verbuchen konnten. Ähnlich wie die Fußballnazi spielt die Partei auf dem eidgenössischen Politparkett tapfer mit. Von einem Expo ist sie jedoch noch weit entfernt.
Beat Giger über einen der Neuen im Nationalrat, über SP-Mann Erik Nussbaumer. Il Calcio, der Fußball, ist in Italien die weitaus populärste Sportart. Offiziell spielen über 1,2 Millionen Italiener in etwa 16.000 Mannschaften Fußball. Und Millionen saßen gestern vor den Fernsehern daheim oder auf Plätzen vor Riesenleinwänden und feuerten Luca Toni und Co. an. Vergebens. Die Euro 08 ist für Italien zu Ende. Katzenjammer in Rom. Gregor Hoppe hat hingehört.
Das war der entscheidende Elfmeter, wie ihn einige spanische Fans vor einer Disco in Roms Zentrum erlebten. Das wurde für sie noch eine längere Nacht. Die Anhänger der Squadra Azzurra aber hatten es eilig, nach Hause zu kommen. Salvatore und Roberto, extra aus Australien auf die Piazza del Popolo gekommen, um mit der Verwandtschaft in der Heimat zu feiern, blieben höflicherweise noch etwas stehen beim Reporter. Das tut mir leid, aber Elfmeterschießen ist immer schwierig. Was kannst du machen? Nein, was soll ich sagen? Wieder im Elfmeterschießen verloren, da kann man nichts machen.
Non può fare niente.
Endlich waren auch auf Roms Plätzen die Großbildleinwände aufgebaut worden. Auf der Piazza del Popolo, vor der Lateranbasilika. Der Bürgermeister wollte Public Viewing erst ab der K.O.-Runde. Diese hochsommerlich heiße Nacht hätte so schön im Trevi-Brunnen begossen werden können. Vor Mailands Dom war der Frust so groß, dass ein paar Faschos spanische Fans verprügelten und deren Flaggen verbrannten. Die Spanier flohen. Die meisten Fans der Azzurri wussten besser, was gestern Abend fehlte. Ein guter Ball auf Toni oder einen anderen und ein bisschen Herz, oder nicht? Denke ich zumindest. Ein tödlicher Pass auf Del Piero, sicher. Das war furchtbar, richtig schlecht. Der Trainer hat gefehlt und eine Mannschaft, würde ich sagen. Ich bin nicht enttäuscht. Italien hat nicht gerade geglänzt spielerisch. Das Ergebnis geht also in Ordnung. Er hätte Luca Toni in der Halbzeit rausnehmen müssen. Sankt Buffon hat es diesmal nicht gerichtet. Eine Weltmeistergeneration tritt langsam den Abgang an. Dieses Gefühl beschleicht die Fans. Gut, nach einem WM-Titel kam immer eine Pleite, aber dass man jetzt schon gegen Spanien den kürzeren zieht. Marcello Lippi soll bereit sein zum Comeback als Nationalcoach, das will der Messaggero wissen. Verbandspräsident Mattarese warnte gestern Abend treuherzig vor übereilten Schritten, das heißt aber auf gut Fußball-Italienisch nur: Roberto Donadoni, deine Tage im Amt sind gezählt.
Gregor Hoppe aus Rom. Die Euro nähert sich ihrem Höhepunkt und bringt laufend neue Helden hervor. Auf dem Spielfeld und weit abseits der Stadien völlig Unbekannte oder Prominente. Einige stehen stets im Rampenlicht, andere nur an ganz bestimmten Tagen.
Heute hat ein Heiliger 90 Sekunden verdient, ein ganz spezieller Heiliger. San Quartos, der Heilige des Viertelfinals. San Quartos wurde erst letzte Woche in Spanien ins Leben gerufen, sein Namenstag auf den 22. Juni gelegt. Der 22. Juni also gestern, als Spanien im Viertelfinal gegen Italien antrat. Auf diesem Datum lag für die Spanier ein besonders bitterer Fluch. Dreimal verlor die spanische Fußballnationalmannschaft an diesem Tag an einem großen Turnier das Viertelfinalspiel. Dreimal im Penaltyschießen. An der WM 86 gegen Belgien, an der EM 96 gegen England und zuletzt an der WM 2002 gegen Südkorea. San Quartos sollte also darüber wachen, dass dies nicht noch einmal geschieht. Wie es sich für einen modernen Heiligen gehört, hat San Quartos seine eigene Internetseite – www.sanquartos.com. Da blickt er uns entgegen, gekleidet in gelb-rotem Umhang mit einem Heiligenschein aus Fußbällen. Seine Verehrer konnten dort mit ihren Bitten an ihn gelangen, eine virtuelle Kerze anzünden und diese auf einem Fußballfeld platzieren. Über 30.000 taten es und San Quartos erhörte die Bitten. Es kam gestern tatsächlich zum Penaltyschießen zwischen Spanien und Italien und seine Anhänger sind überzeugt, dass er es war, der Torwart Iker Casillas besondere Kräfte verlieh und ihn zwei Versuche der Italiener halten ließ. San Quartos, der spezielle Heilige, der von nun an in Spanien an jedem 22. Juni besonders verehrt wird und vielleicht schon bald Konkurrenz von San Semi bekommt, dessen Namenstag dann am 26. Juni wäre, dem Tag, an dem Spanien den Halbfinal gegen Russland spielt.
Das waren 90 Sekunden mit Barbara Golpi.